Ja, heute haben wir uns zusammengefunden, eine unfassbar mir sehr nahestehende, tolle Frau und Freundin, die Bettina Golden aus Amerika, ursprünglich ja Österreicherin. Bettina, ich stelle dich mal kurz vor. Du bist seit über 25 Jahren Journalistin, lebst seit vielen, vielen Jahren in Amerika, derzeit Washington DC, hast aber auch in New York gelebt. Bist Bestsellerautorin, Coach und Mama auch eines Sohnes. Und heute haben wir uns gesagt, wir wollen gern mal miteinander sprechen. Wie schaut die Situation in Amerika aus? Wie geht es den Menschen mit der aktuellen Lage, der Krise? Und welche Auswirkungen hat das jetzt auf das persönliche Leben, aber eben auch auf das berufliche? Hallo, willkommen.
Ja, danke schön, danke Katie. Bin ich sehr, sehr happy, dass ich heute bei dir sein darf. Danke.
Mindshift. Meistere erfolgreich die Herausforderungen in deinem Leben und folge der Einladung zu einem Perspektivwechsel. Erkenne das Potenzial deiner Persönlichkeit und befähige dich selbst, glücklich und erfolgreich zu leben. Von und mit Katharina und Norman.
Bettina, wie ist denn die Lage gerade in Amerika? Du hast gesagt, du hast mit unterschiedlichen Freunden gesprochen und als Journalistin sicher auch noch mal anders einen Blick drauf geworfen als der normale Bürger.
Ja, danke schön. Du hast es ja schon erwähnt. Also ich selber bin jetzt in Washington DC. Da ist die Lage, bei mir geht gerade die Sonne auf. Bei mir ist es in der Früh, ist es noch recht ruhig. Wir haben unter 100 Tote. Also man muss auch dazu sagen, Washington DC, wir glauben immer, dass das viel größer ist. Das hat ja nur 700.000 Einwohner. Ja? Washington DC ist sehr klein. Und es ganz anders schaut es aus in der Stadt, wo ich sehr, sehr lange gelebt habe, in New York City. Da war ich 14 Jahre lang und habe in einem dieser Hochhäuser gelebt in Manhattan und habe mich jetzt unter unseren Landsleuten in Recherche für unser Gespräch heute, habe ich wieder mit ihnen gesprochen und da ist die Lage schon, also wirklich sehr, sehr ernst. Ich möchte vielleicht ganz gerne beginnen mit Herbert Bauernebel, das ist ein Kollege von mir. Ich bin ja nach Amerika gekommen als Journalistin. Ich habe damals eröffnet in New York das Büro für das Nachrichtenmagazin News. Das war damals das größte Nachrichtenmagazin, das es in Österreich gegeben hat. Und der Herbert ist dann mein Nachfolger geworden und das ist wirklich ein hartgesottener Reporter, der viele Krisen schon selber, also der war bei 9/11, war er schon in der Stadt und ich auch. Dann hat er halt Tornados oder Erdbeben. Also wenn es irgendwo was ist, wird der Herbert hingeschickt. Er arbeitet momentan für die Zeitung Österreich in Österreich und auch für OE TV und für die Bild, OE24 TV und für die Bild in Deutschland. Und der ist jetzt seit 10 Tagen die ganze Zeit unterwegs. Ich habe ihn gestern erwischt. Er fährt mit dem Fahrrad zu seinen Einsätzen mit Maske und Handschuhen. Er selber lebt in einem Hochhaus im Battery Park. Das ist im Süden von Manhattan mit seinen Kindern. Das sind beides Teenager und seine Frau. Und er hat vor Ort Recherchen, er fährt zu den Spitälern, er weiß, wie es dort ausschaut, er spricht mit den Leuten, ja, und er ist selber jetzt, der ist hartgesotten und er sagt, du Bettina, ich mache mir jetzt schon wirklich große Sorgen. Also gestern am Abend haben wir noch telefoniert, Freitag, und da hat er gesagt, also es wird die Stimmung immer schlimmer, es gibt immer mehr Leute, die natürlich krank werden. Also wir hatten in Amerika am 1. März, was ja nicht so lange her ist, gab es einen Toten und unter 100 Leuten, die mit Corona, also die positiv waren. Und jetzt, ein Monat und ein paar Tage später, gibt es 7.000 Tote. Und der letzte Stand von gestern am Abend ist 278.000 Infizierte. Und das ist ja nur die Dunkelziffer. Und Manhattan, beziehungsweise New York, der Staat New York, ist so dieses Hotbed. Ja, da ist es dieses Epizentrum und er fährt halt mit dem Fahrrad, wie gesagt. Und ich habe ihn auch darauf angesprochen, weil es eben, wie du mir gesagt hast, und ich weiß es ja auch von hier, dass manche Leute glauben, dem ist nicht so, dass die Täler leer sind oder so. Und haben wir auch darüber gesprochen und der Herbert sagt, also das ist, man erst er selber sieht, wie die Bodybags, also wie die Toten in diesen schwarzen Bodybags herausgetragen werden aus den Spitälern, dann in die Kühl-LKWs hineinkommen, wo nichts mehr, ich meine, es gibt auch noch Bestattungswegen, die kommen, so die Single, wo man einen reinkriegt oder zwei Tote, aber das sind die großen Kühlwegen, stehen vor den Krankenhäusern, vor den meisten, und werden auch, weil sie einfach benutzt werden müssen, ja. Und man sieht das, und er hat gesprochen beispielsweise, also in New York ist jetzt nicht, dass man glaubt, dass das alles gefaked ist, weil man ist vor Ort, man weiß es, man sieht es, ja. Mhm. Sondern bisher hat man gesagt, so 500, zwischen 500 und 600 Toten. Und der Herbert hat gestern erst wieder eine Recherche gemacht mit einem Bestattungsinstitut. Wo der Direktor des Bestattungsinstituts, wo wirklich andauernd die Telefone läuten, mehrere Telefone läuten, wo er sagt, das glaubt er nicht, er glaubt, dass mehr Leute sterben. Ja? Jetzt nicht unbedingt nur an Corona, sondern es ist, ich meine, das macht ja was mit einem. Wenn du dort lebst und Leute kennst, die sterben, und dann kommst du vielleicht selber ins Spital, ja. Wenn du irgend schon was hast, eine Herzschwäche oder was weiß ich, ja. Du, ich meine, ich bin ehemaliger Krebspatient. Mhm. Ja? Also da kann irgendetwas schon sein, dass dann auch, dass man einfach dem Tod näher kommt als normalerweise, aber wie man es dreht und wendet. Der Direktor des Begräbnisinstituts hat gesagt, nein, ich glaube, dass die Sterberate viel höher ist und dass sie bald wirklich in New York zu einem Massenbestattungen übergehen müssen. Ja, also das ist momentan eine Situation, die wirklich schwierig ist und wo auch andere Leute, so ein anderer Bekannter von mir, der ist Anwalt, ist der Lukas Stahl, lebt in einem Hochhaus, ich glaube, er an der Upper East Side, und er ist Critical Mission, also das ist sein Anwaltsbüro. Er ist, wenn es ihn erwischen würde, wäre das wirklich sehr schlimm für das Office. Das heißt, er ist in Isolation oder in Vollisolation, sollte ich sagen, weil er mit seiner Frau lebt. Er geht gar nicht aus dem Haus. Seine Frau geht einkaufen. Das ist auch, damit nur einer das Risiko hat, also Covid reinzubringen ins Haus. Und die geht einkaufen idealerweise im Regen. Und wenn natürlich niemand im Aufzug ist. Ja. Und der Lukas geht, um ein bisschen in Bewegung zu bleiben, der geht laufen, unter Anführungszeichen, im Haus, im Stiegenhaus. Mit Maske und Handschuhen geht er halt am Abend und in der Früh, wenn niemand im Stiegenhaus ist, läuft er seine 10 Stock runter und wieder rauf und runter und hält sich so irgendwie fit, weil er das natürlich, ich meine, du brauchst doch Bewegung, um mental fit zu bleiben. Er muss ja viel machen, er macht das einfach Krisenmanagement in erster Linie. In seinem Job, und es ist die Lage, also ich bin ganz ehrlich, Katharina, sehr froh, dass ich jetzt nicht mehr in New York bin mit meinem 6-jährigen super, super aktiven Kind, dass ich nicht irgendwo in einem Apartment sitze, und wenn ich runtergehe auf die Straße, jetzt in Washington DC, wo ich lebe, da Joshua, mein Mann, hat den Handball jetzt gerade und den Hund mit rausgenommen, damit wir in Ruhe reden können, damit nicht der Handball jetzt alle 5 Minuten reinkommt. Und die können noch gehen, das ist eine Wiesenfläche, nicht weit von uns, und da macht er jetzt mit Hund und Kind Bewegung. Das kannst du ja in New York nicht. Weil wenn du da auf die Straße gehst, bei mir ist jetzt nichts los. Ich kann super auf die Straße gehen, ich werde gar niemanden sehen oder kann auf die andere Straßenseite gehen, wenn es mich irritiert.
Aber das kannst du hier ja auch die unterschiedliche Tragweite. Also dass es einfach auch unterschiedliche Szenarien gerade sich auf der Welt abspielen. Und du hast... Also was mir so sich als Frage aufdrängt, wie reagieren die New Yorker auf den US-Präsidenten, der das ja sehr, sehr lange verharmlost hat, die Maßnahmen hinausgezögert hat. Ich habe gelesen, der Gouverneur von New York hat wirklich sehr, sehr eindringlich auf Donald Trump eingeredet, schon viele Wochen zuvor. Der hat das absehen können, dass es diese Situation geben wird. Es wurde erst sehr, sehr spät gehandelt, reagiert. Wie schätzt du da die Stimmung ein? Wie ist das Vertrauen der Regierung gegenüber? Kann man da irgendwie auch etwas schildern? Oder sind gerade alle im Überlebensmodus und sagen, du, darum können wir uns gar nicht kümmern, wir müssen jetzt irgendwie schauen, dass wir überleben?
Also schau, dazu muss man sagen, New Yorker sind echt hartgesottene Menschen. Deshalb habe ich mich auch wirklich sehr, immer sehr wohl gefühlt dort. da kannst du dich erinnern, da gibt es dieses Video, als das erste Flugzeug zusteuert auf die World Trade Center 9/11. Da gibt es ein Video von unten, wo die Leute raufschauen und der sieht, dass das Flugzeug so niedrig fliegen, und das war in New York. Du hörst also den New Yorker, der sagt irgendwie so was wie, what the fuck? Ja, also das ist dieses, der hat jetzt keine Angst, sondern sagt, was zum Teufel ist da jetzt los? Ja, und die New Yorker sind sehr, sehr hartgesotten, machen viele, also die sind so Überlebensmenschen, die auch, du darfst nicht vergessen, also Präsident Trump, es gibt ja die Außenhaut sozusagen von Amerika, die Ost- und die Westküste, ja, sind ja demokratisch in erster Linie, also da haben die Republikaner kein großes Ansehen, möchte ich mal sagen, und daher ist sicherlich auch die Stimmung gegenüber dem Präsidenten von Haus aus keine willkommen heißende, sagen wir mal so. Und in dieser Situation hat sich eben auch, du hast ihn schon angesprochen, den Gouverneur, den Andrew Cuomo, der hat sich hier sehr profiliert, ja, indem was er macht, der hat wirklich Leadership Position bezogen. Und das freut die New Yorker natürlich schon, dass sie jemanden haben. Aber die sind eher auch, die machen sich so viel selber, weißt du? Die warten jetzt nicht so viel, was von oben kommt, sondern die sind sehr, sehr, sehr selbstbestimmt, habe ich sie immer erlebt.
Ja, ich habe von einem Reporter gehört, die haben sich selber organisiert und dann auch damals vor einigen Wochen, als die Krise in Wuhan so explodiert ist, haben die New Yorker dorthin Masken geschickt, jetzt schicken die Chinesen den New Yorkern und den kleinen Verbänden eben die Schutzausrüstungen. Das heißt, der hat auch das gesagt, was du sagst, sie organisieren sich untereinander sehr ja. Hast jetzt auch so Einzelschicksale geschildert, Familien, die jetzt mit ihren Kindern in Hochhäusern festsitzen, auch wirklich mangelnde Krankenversicherungen, hohe Arbeitslosenrate, wir haben gerade recherchiert, die liegt bei 6,65 Millionen. Du hast dich ja auch noch mit einer Ärztin aus New York unterhalten und auch noch aus anderen Teilen Amerikas, aus L.A., glaube ich. Wie ja. ist denn jetzt da die Stimmung und Betrachtung?
Ja, also ich habe ja natürlich unter unseren Landsleuten da jetzt weiter recherchiert, und eine liebe Freundin von mir ist die Barbara, die sonst aber anonym bleiben möchte. Auch, dass wir nicht ihr Spital nennen, ist ja egal, braucht man ja auch nicht. Das Spital ist in Brooklyn, und sie ist seit über 20 Jahren Emergency Doctor. Also sie ist im Emergency Room, und sie hat mir schon früher so viele Dinge erzählt, so viele Schusswunden, Stab Wounds, Kindesmisshandlung. Ja, also diese Frau hat wirklich in den letzten Jahrzehnten sehr, sehr viel gesehen. Und ich habe sie jetzt gefragt, wie sie ihr geht. Und das war so berührend, Katie, das war so berührend. Und zwar, wir haben uns über WhatsApp unterhalten, weil sie den ganzen Tag arbeitet. Und ich sehe, also letzte Nacht hat sie mir ja kurz vor Mitternacht auf WhatsApp gesprochen. Und jetzt in der Früh, ich sehe ja, wann sie wieder online ist. Um 4.45 Uhr war sie schon wieder wach und hat irgendwas geschrieben. Sie sagt, die Situation in den Spitälern ist so schlimm, sie geht so an ihre Grenzen, weil sie sagt, Bettina, ich bin das gewohnt. Wir Emergency Room Ärzte sind Tod und Leiden gewohnt, und sie hat gesagt, das ist ein ganz anderer Level now. Die Leute sterben in den Korridoren, du kannst ihnen nicht helfen, es sind einfach zu viele Leute, die kommen und krank sind, und sie sagt, das ist so ein Massensterben, ja, dass ich sage, da kommst du kaum, also nicht auch als Ärztin mit der Psyche zurecht. Sie sagt, ich bin hartgesotten und mache das schon so lange. Und jetzt kümmert sie sich auch um die neuen Ärzte, die Assistenzärzte, die jetzt kommen. Die haben ja sowas überhaupt noch, die können, wie du da mich als Mensch umgehst, weißt du, wie du dann damit selber fertig wirst. Und weißt du, sie ist so, und hat sie mir eine lange Nachricht mal am Abend hinterlassen, und sie spricht und sagt, wie hart es ist, und dann hörst du in ihrer Stimme, dass die Tränen kommen, und sagt, ich habe sowas nicht erlebt. Ich weiß, wir sind nicht im Krieg, aber im Spital sind wir im Krieg. Das ist genau das, was es ist. Sie sagt, es hat natürlich jeder Arzt, jede Krankenschwester, jeder Pfleger hat Angst, dass sie dass sie selber krank werden und wo sie sagt, die meisten sind nicht getestet. Ja, die meisten
sind in Order, weiter zu arbeiten zu müssen, trotz...
Ja, also pass auf, ich habe dann nochmal nachgefragt, ja, also sie sagt, sie lässt... Also die Angestellten im Spital werden jetzt gar nicht getestet, weil die Tests für die kommen, die Kranken gebraucht werden, ja. Aber sie sagt doch, also selbst wenn du heute positiv testest, als Arzt oder Pfleger oder Krankenschwester, wird von dir erwartet, solltest du keine Symptome haben. Also das heißt, wenn du niest und schnupfst und sonst irgendwas ist, dann darfst du nicht arbeiten. Aber wenn du asymptomatisch bist, das heißt, überhaupt keine Symptome hast, wird von dir erwartet, dass du weiterarbeitest. Mhm. Also dass sie weiterarbeiten wird. Und das war irgendwie auch so berührend, weil, wie gesagt, sie ist so eine gestandene, tolle Frau. Also du würdest sie lieben. Und wenn sie mir diese Nachricht hinterlässt und dann bricht die Stimme und du merkst, wie die Tränen kommen in der Nachricht, es spielen sich so viele Szenen ab und wo sie auch dann sagt, du Bettina, es ist so schwierig, dieser konstante Stress. Also sie geht einmal in der Woche jetzt nach wie vor zur Therapie, um das irgendwie aufzuarbeiten. Sie sagt, ich muss auf mich schauen, weil ich möchte dann nicht, dass in 2, 3, 4, 5 Jahren ich Krebs kriege, weil ich jetzt so den wahnsinnigen Stress habe, ja. Also dieses
Arbeiten, die Angst.
Aktiv. Ja, natürlich das Leid zu verarbeiten. Sie hat 2 kleine Kinder, weißt du, unter denen. Das ist alles.
Umso emotionaler und berührender ist es ja dann auch. Und deshalb war mir das Gespräch auch sehr wichtig. Ich persönlich, kannst gar nicht mehr lesen, dass das als Fake abgetan wird, alles nur als überzogen und denn das ist auch eine Realität, die einfach eine Realität ist, vor der wir nicht davonlaufen können. Und ich glaube, dass wir es als Fake News viele Menschen abtun, ist eine Art der Bewältigungsstrategie, weil man maßlos überfordert ist, in der Ohnmacht. Und dann tendiert der Mensch einfach dazu zu sagen, okay, ich stecke meinen Kopf in den Sand und tu so, als ging mich das alles nicht an. Es existiert nicht. Aber eine Realität ist eben eine Realität und wir sind jetzt dazu aufgefordert zu schauen, wie können wir damit so feinfühlig als möglich und so gut als möglich, es in unseren Ressourcen möglich ist, damit umgehen. Und ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, das auch zu demaskieren und mal zu zeigen und zu schildern, außerhalb der Nachrichten natürlich, wie wird es von den einzelnen Menschen erlebt, weil dann hat es ein Gesicht. Also ich glaube, wenn einzelne Menschen beim Namen genannt werden, wenn ihr, wie du jetzt auch skizziert und geschildert hast, ihr Leben, ja, mit den Auswirkungen, dann kommt es uns auch wieder näher und dann sind auch jene, die nicht akut jetzt gerade betroffen sind, die gibt es ja auch. Ja? Also so wie du jetzt auch gesagt hast, wir können jetzt noch rausgehen, spazieren, aber du hast auch Freunde, die sitzen mit ihren Kindern in den Hochhäusern fest und gehen gar nicht mehr raus. Das ist eben, ich finde es unglaublich wichtig, dass wir jetzt auch in einer Zeit leben, wo jeder eine Stimme haben darf und wo nicht verstummt wird, was einfach zu viel ist, ja, für jeden Einzelnen, aber es muss einfach auch einen Raum haben dürfen, dass Menschen sagen, du, ich finde es toll, dass du im Wald lebst beispielsweise, ja, aber ich lebe mitten im Hotspot, im Hochhaus und das macht was mit mir.
Und ja, natürlich.
Da hat es viel mit Solidarität, mit Einfühlungsvermögen zu tun, dass wir jetzt eben nicht uns Fake News hingeben oder Verschwörungstheorien. Und das hat auch natürlich alles seine Art und Weise der Bewältigung, ja, aber es hat wenig mit Empathie zu tun, für mein Empfinden.
Ja, also ich gebe dir 100% recht, diese Verschwörungstheorien, wenn man sagen kann, das stimmt alles nicht, ja, dann ist es auch, dann kann es mich auch nicht betreffen, dann kann auch ich nicht krank werden. Es gibt mir Hoffnung, du hast mir mal erzählt, beziehungsweise habe ich es auch gesehen, dass jemand gepostet hat auf Facebook und von Facebook halte ich mich jetzt also ferner denn je. Mhm. Jemand gepostet hat, dass ein Verwandter gestorben ist an Covid und dann die Rückmeldung war, naja, aber was war es denn wirklich underlying? Waren es irgendwelche underlying conditions und so on? Und da habe ich mir auch gedacht, naja, das ist dann auch eine Art, wie du sagst, der Bewältigung, weil wenn ich sagen kann, nein, das war es gar nicht der Grund, ja, dann nimmt mir das auch ein bisschen die Angst. Also ich glaube, dass vielleicht Menschen, die jetzt zu diesen Verschwörungen neigen, vielleicht besonders unterbewusst Angst haben, vielleicht sogar mehr und sich da nicht stellen wollen oder können. Aber das ist genau, wie du sagst, auch, finde ich, das Allerwichtigste, jetzt einmal zu tief durchzuatmen und zu schauen, okay, wie geht es mir jetzt? Ich glaube, es ist ganz wichtig, egal ob man jetzt im Wald sitzt oder im Hochhaus in New York, die Situation, es ist jeder Mensch verschieden, hat sein eigenes Backerl aus der Vergangenheit zu tragen, kommt jetzt in diese Situation hinein. Und sich jetzt einfach einmal ganz kurz Zeit zu nehmen, durchzuatmen und sagen, okay, wie geht's mir? Wie geht es mir? Und dann zu tun, also vor allen Dingen, wenn es auch jetzt in Social Media und so weiter geht, finde ich es ganz, ganz wichtig zu sagen, okay, ist das, was ich jetzt tue? Das mag sein, dass ich jetzt schon wieder an meinem Handy schaue nach den Nachrichten oder dass ich vielleicht in den Wald gehe oder auf eine schöne Blume schaue, ist das, was ich gerade tue, tut mir das gut?
Ja.
Also dieser Fokus auf sich selber, tut mir das gut, was ich jetzt gerade tue? Dann, wenn ich sagen kann, ja, dann sollte man es weitermachen. Wenn ich sage, na, das tut mir jetzt gar nicht gut, wie Nachrichten lesen, dann bitte sofort aufhören. Die Welt verändert sich jetzt nicht so, wir wissen, Hände waschen und so weiter, das wissen wir ja alle schon. Aber man muss sich jetzt nicht 24 Stunden lang oder auch 2 Stunden am Tag den News hingeben, wenn es einem nicht gut tut. Also das Erste ist wirklich, was tut mir gut als Person? Und das Zweite, das ist die Empathie, die du auch ansprichst, vor allen Dingen, wenn man jetzt auf Social Media so viel unterwegs ist, sich einfach zu fragen, wenn ich jetzt antworte auf diesen Post, wie wird das auf den anderen sein? Was mache ich? Wird der andere dadurch sich besser fühlen oder schlechter fühlen?
Ja.
Und das sind 2 simple Fragen. Wie geht es mir mit dem, was ich tue? Und wenn ich das jetzt tue, wie wird es dem anderen gehen? Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig in der Situation right now, denn da wir sind und diese Empathie, die wir haben, und auch eben mit Leuten, mit denen wir uns jetzt vielleicht nicht so verstehen oder die ganz auf einer anderen Linie liegen, dass man zumindest mit denen jetzt nicht in die Konfrontation geht, sondern sagt, okay, du
darfst da sein, ich bin da, du stehst da und es ist okay. Ja, also
ja, genau, man muss ja nicht in Konfrontation jetzt noch gehen und noch mehr Agitation. Genau.
Es zieht auch so viel Kraft und Energie ab.
Ja, genau.
Geht weg und das wissen wir alle, ja, dass das schadet der Gesundheit, das ist einfach gar nicht förderlich. Ist so wichtig, dass du das sagst. Du bist ja auch seit vielen Jahren Mentalcoach und das auch sehr anerkannt und sehr, sehr gut. Und diese Reduktion halte ich für ganz wichtig. Also diese simplen Fragen führen uns einfach wieder so in die Menschlichkeit zurück und in den Alltag und in das Hier und Jetzt und in ja. diese Verbindung mit uns selbst und mit dem anderen. Und vor allen Dingen reduzieren sie diese unglaubliche Vielfalt, ja, und Verwirrung auf das Wesentliche. Und ich glaube, es geht im Moment wirklich auf Reduktion, ja, und aufs Wesentliche, auf das, was wirklich jetzt in dem Moment Sinn macht. Und auch die Frage, wie kann ich, du hast es schon so schön skizziert, mir selbst dienlich sein, helfen und auch anderen damit. Und das ist ja eine, also das ist dieser Aufruf der Menschlichkeit, ja, die ja in den letzten Jahren sehr verschwommen ist und auch im Nebel versunken ist, dass man einfach mal rechts und links schaut und von dieser Ich-Haftigkeit rausgeht in dieses Wir-Gefühl wieder und dann auch fühlt, wir sind alle miteinander verbunden. Selbst wenn ich jetzt im Wald sitze, ja, und der andere im Hochhaus, wir uns vereint gerade, ganze Welt vereint gerade, dieser unsichtbare Feind sozusagen, ja, unter Anführungsstrichen, und jeder auf seine Weise hat ein ähnliches Schicksal. Und das mit diesem Bewusstsein erleben zu können, dass wir als Menschheit eine Einheit sind, ja, wo es nicht die Reichen und die Armen gibt, wo es auch nicht die Dominanten gibt oder die Benachteiligten, sondern wir als Menschen sind aufgefordert, uns einer Realität gerade gemeinschaftlich zu stellen und bestmöglichst damit umgehen zu können. Und da ist die Nummer 1 natürlich die Empathie und wie du es so schön jetzt gerade gesagt hast. Bettina, du hast deine Krebsdiagnose angesprochen. Ich hatte vor 3 Jahren, das fällt mir jetzt immer wieder so ein, ja, den Hunter-Virus gehabt, genau jetzt zu dieser Zeit, also genau mit den Maßnahmen hier in Deutschland. Das fand ich ganz spannend. Vor 3 Jahren lag ich am Flur mit Atemnot. Ich konnte nicht mehr gehen, nichts mehr bewegen und wurde in die Notaufnahme gefahren. Und der Hunter-Virus, da sterben 8 von 10 Menschen, also ist eine höhere Rate jetzt sogar als bei Covid. Aber das heißt, ich kann mich noch genau erinnern daran, welche Gefühle man hat, wenn man so eine Diagnose bekommt und auch wie abgetrennt man sich fühlt, wenn andere Menschen diese Empathie nicht haben. Ja?
Oh ja.
Also das war eigentlich für mich in jeder Situation, vielleicht kannst du das auch sagen, als du eine Krebsdiagnose hattest, das Schlimmste mitunter, dass diese klugen Ratschläge von überall auf einen eingeprasselt sind oder auch das, naja, das liegt daran oder Karma, die Esoteriker sind ja da auch immer ganz fleißig am Start mit ihren Schusswaffen.
Genau, du hast es selber verschuldet.
Schusswaffen, ja, sage ich immer. Und ich fühle jetzt sehr, sehr mit jedem Einzelnen, der tatsächlich erlebt, dass da die eigene Frau oder man selbst oder das Kind eine Diagnose hat. Selbst wenn keine schweren Anzeichen sind, du lebst einfach mit einem sehr unangenehmen Gefühl. Und ich finde, das ist so wichtig, dass man das auch benennt. Und dass es Räume gibt, wo Menschen sagen dürfen, das ist jetzt wirklich unangenehm. Ich weiß nicht, wie es in Amerika ist, aber hier ist es so, an der einen oder anderen Stelle, dieses schneller, höher, weiter, be the best, ja, und das always positive thinking, das hat so eine Dominanz bekommen, dass ich mir oft wünschen würde, dass Menschen auch wieder den Raum haben dürfen, sagen zu können, du, mir geht's gerade nicht gut, und es da ein offenes Ohr gibt, eine offene Hand und jemand, der wertfrei einfach sagt, komm her.
Ja, ja. Also, schau, erstens mal, das war jetzt bei dir 3 Jahre, bei mir ist es jetzt, meine Krebsdiagnose war irgendwann Ende März, Anfang April, ich habe mir es nicht aufgeschrieben, den Tag, vor 2 Jahren. Genau jetzt, vor 2 Jahren, war meine Krebsdiagnose. Und schau mal, hast du das so richtig gesagt, die Empathie ist so wichtig, und ich glaube, dass es einfach jemanden, der so viel erlebt hat, so wie wir zwei und viele, viele, viele Frauen und Männer, die uns heute zuhören, wir haben so viel erlebt, wir haben so viel Lebenserfahrung. Das ist ganz wichtig, dass wir jetzt hier auch eine Stimme haben. Und ich danke dir sehr, dass du mich heute eingeladen hast in deinem Podcast. Weil ich glaube, dass unsere Weisheit, unsere Lebenserfahrung, unsere Berufserfahrung ist das, was jetzt gefragt ist. Deshalb habe ich hier auch meinen Summit, It's Never Too Late to Live Your Dreams. Mhm. Anfang März habe ich den erst gemacht, einen Internetkongress, ja, und du warst Gast auf meinem Summit. Ich glaube, dass jetzt wirklich Menschen gefragt sind, ihre Stimme zu erheben. Ich spreche immer Englisch, das ist gar nicht so einfach jetzt auf Deutsch. oder ihre Stimme an eine größere Gemeinschaft zu richten, wo wir sagen, okay, wir haben das Verständnis und diese Empathie, und die Frage ist jetzt, wie wir anderen, also anderen auch erlauben zu sagen, weil die Frau und der Mann, die jetzt irgendwo im Wald sitzen mit ihren Kindern, die können dieselben Ängste haben oder sie so als groß empfinden wie der Lukas und der Herbert, die jetzt in ihren Hochhäusern in Manhattan sitzen, ja, und wo die Doormen, 2 von den Doormen, die liegen schon im Spital und so weiter, und am selben Floor hat mir da heute der Lukas geschrieben, gibt es auch positive Fälle am selben Stock, ja, also ich meine, da ist es, aber das kannst du im Wald in Deutschland ganz genauso erleben. Und diese Empathie, jetzt wollte ich ganz kurz, wir gehen dann gerne auf das Berufliche ein, ich wollte nur ganz kurz sagen, weil ich jetzt den Hubschrauber gehört habe. Also bei mir ist es kurz nach 8 jetzt in der Früh an einem Samstag. Ich lebe in einer Stadt in Washington D.C., die eine höhere Kriminalitätsrate hat als New York. Ja? Mhm. Und ich habe mir schon, also Washington, da hast du deine, und ich lebe in einem Land, wo es sehr viele Waffen gibt. Mhm. Ja? Und ich habe mir schon, du weißt das, vor 2 Wochen überlegt, also wir haben schon früher dran gedacht, aber mein Mann und ich, wir haben einen 6-jährigen Sohn und wir haben schon öfters dran gedacht, vielleicht ein Pflegekind zu nehmen, aber dann noch also nie die notwendigen Schritte gesetzt, weil man macht sich ja Sorgen wie ein traumatisiertes Kind, das man bringt. Unser eigener hat seine eigenen Herausforderungen. So, wir haben es nicht gemacht und dann, als es klar wurde, vor 2 Wochen war das erst so richtig, 3 Wochen, dass Präsident Trump einmal wirklich die Karten auf den Tisch gelegt hat und sagt, okay, man, also, er sagt ja jetzt auch, dass in den nächsten 14 Tagen über 200.000 Menschen vielleicht sterben werden. Ja? Also jetzt sagen sie ja, was Sache ist. Und da habe ich mir schon damals gedacht, dass die Gewalt in Amerika zunehmen wird, je länger die Menschen auf einem kleinen Raum sind, ja, desto schlimmer wird es. Und die häusliche Gewalt, ich meine, das ist ein Thema weltweit, das ist nicht nur in Amerika, sondern sicherlich in Deutschland auch, dass auch das zunehmen wird.
Ich habe mir die Zahlen angeschaut übrigens. Es ist ein Drittel schon in der ersten Woche der Maßnahmen gestiegen und es ist noch vehementer geworden, weil die Frauen die Kinder jetzt nicht mehr anrufen können, weil ja alle auf einem Platz sitzen. Jetzt wurden Online-Portale eingerichtet, dass die Menschen schnell eine Nachricht schicken können und nicht mehr am Telefon schildern müssen, was ja dann nicht mehr möglich ist. Ja?
Ja.
Ein Drittel sofort mehr an Domestic Violence weltweit, was natürlich unfassbar ist. Ja.
Ja. Und das, also ich wusste, ich habe es nur gespürt, weißt du, ich glaube, wenn du ein bewusster Mensch bist, ich habe das so gespürt, wir haben die ersten Unterlagen abgegeben, um eine Pflegefamilie zu werden, weil und jetzt, wenn wir unser Gespräch dann haben, in einer halben Stunde beginnt das Training für die Pflegeeltern, sie haben uns dann auch sehr schnell reingenommen, also die Agentur, die Agency, die weiß schon, was kommen wird, in einem Monat sind wir dann mit der Ausbildung fertig, in 5-6 Wochen können wir ein zweites Kind haben. Und das ist einfach wichtig, haben wir überlegt, okay, was können wir tun in dieser Situation? Es ist die Menschlichkeit ist gefragt und der Helikopter fliegt schon wieder, das ist ein Polizeihelikopter, den sehe ich aus meinem Fenster hinaus. Und Polizeihelikopter, vor allen Dingen jetzt, weil er noch einmal kreist über mir, die werden dann gerufen, wenn eine Schusswaffe involviert ist. Also der fliegt jetzt nicht zum Spaß, sondern der fliegt jetzt um 8:30 in der Früh, jetzt mittlerweile 8:30, in der Früh, weil er zum Einsatz gerufen wird, weil irgendwas los war, wo eine Schusswaffe dabei war. Ja? Und das erwarte ich mir eben viel mehr. Und dann habe ich gedacht, okay, was können wir tun? Und wir können ein Pflegekind aufnehmen. Natürlich wird es nicht einfach, ein traumatisiertes Kind. Das hat ja einen Grund, warum das wegkommt. In der Pandemie, mein eigenes Kind und so weiter. Aber da kann man jetzt nicht an den eigenen Komfort denken, sondern wirklich sagen, okay, was kann ich tun, wie kann ich helfen und ein bisschen so nach vorne, da ist jetzt wirklich die Menschlichkeit gefragt, und ich dachte, natürlich mache ich mal meine eigenen Gedanken, dann habe ich mich selber geschimpft und gesagt, jetzt hör auf, jetzt kannst du nicht deinen eigenen Komfort über das Wohl eines Kindes stellen. Ne?
Das ist unglaublich und das ist echt unfassbar Vorbild, also wirklich total bewegend, weil das ist genau das, wovon wir ja gesprochen haben, ne? Und dieses aktive Umsetzen. Und es sind einfach ganz viele Familien gerade sehr betroffen. Wir verschicken auch gerade jetzt wieder, ich meine, ein 18-Kilo-Reispaket, weißt du, weil mir eine Frau geschrieben hat und gesagt hat, hey, ich kann mir gerade nicht einmal, ich falle durch diese ganzen Hilfspakete, ja, ich habe gekellnert, ich kann nicht arbeiten, wurde gekündigt, ich habe gerade 3 Kinder daheim und kannst mir was schicken. Na, das, was am schnellsten jetzt ging über Amazon, ja, aber war halt so, war 18 Kilo Reis zu schicken. Ja, damit sie da jetzt sofort von gestern auf heute was zum Essen am Tisch hat und du jetzt auch mit einem Kind.
Ja, schau, also ich finde, ich möchte jetzt nicht sagen, dass jeder jetzt irgendwie jemand unbedingt helfen muss, weil viele können, die sind jetzt nicht in der Lage, die müssen mit einer eigenen Situation umgehen. Aber wer kann, wer die Möglichkeit hat und auch vielleicht für jemanden anderen jetzt nicht nur Essen zu bestellen, sondern auch für einen alten Menschen, eine Freundin von mir, die konnte jetzt die $170 nicht bezahlen für ihre für einen Internetanschluss und das, das Telefon und so weiter, das Kabel, da ist halt in diesem Paket drin und das konnte sie nicht bezahlen. Das hat dann jemand anderer übernommen, wo diese 170 Euro für die, ist für jemanden anderen jetzt vielleicht auch viel, viel Geld, ja, aber die können das tun und für sie bedeutet das, dass sie wieder ein soziales Netz hat. Ich meine, du bist in einer Pandemie und kannst nicht einmal telefonieren, du kannst jemanden, genau. Außer der 911, du bist ja ganz abgeschottet. Ja, ja.
Das sind also, auch eben auch.
Wer was machen kann, sich überlegen, okay, wie kann ich helfen? Das ist jetzt das genau das, was wir brauchen.
Ja, und das sind eben auch diese Nebenwirkungen. Ja, das hat ja eine Endlosschleife. Da geht es ja, wenn man da jetzt hast du das Berufliche noch angesprochen, Bettina. Du bist ja auch selbstständig Unternehmerin. Dein Mann ist Psychotherapeut, aber angestellt. Ist er denn noch angestellt oder Arbeitslosenrate? Wie geht es den Menschen beruflich?
Ja, danke schön. Also wir haben das große Glück, der Joshua ist angestellt. Ja, er kann von zu Hause aus arbeiten, ist jetzt auch sehr gefragt in seinem Beruf natürlich, arbeitet sehr viel und ich kann mich um das Kind kümmern. Und als Selbstständige, also als Coach und Trainerin, ja, bin ich auch immer schon seit Jahren mit dabei und schaue mir halt an, was die Internetmarketer machen, was die großen Ausbilder und so weiter machen. Und da war auf der einen Seite ist es dieser amerikanische Spirit. Da möchte ich ganz kurz noch auf die Evie Sullivan hereinbringen. Also in Amerika gibt es ja dieses soziale Netz nicht. Und du hast schon die hohe Arbeitslosenrate, also wie viele Arbeitslose jetzt angesucht haben um Unterstützung, hast du schon erwähnt. Und es ist wahrscheinlich so, dass unter Umständen wir eine Arbeitslosenrate in Amerika haben können, die so hoch ist wie in der großen Depression von 1930. Da waren es 25% ja, der Menschen arbeitslos. Und es wird so kolportiert, dass wir vielleicht jetzt nicht unbedingt 25% erreichen, aber in diese Nähe kommen. Ja. Der Amerikaner aber allerdings ist auch sehr, sie sind es nicht gewohnt, dieses soziale System. Das heißt, für viele wissen, okay, das ist jetzt kein langer Urlaub, dass ich wieder in meine Stelle zurückkehren kann oder an meine Werkbank zurückkehren kann. Und sie werden dann auch Jobs annehmen, die sich ihnen bieten. Also da sind sie, glaube ich, schneller und auch in ihrer Denke anders als wir Europäer. Ja? Und die Evie Sullivan beispielsweise, die hat sich, ist eine Wienerin, die hat sich in ihren 60ern, also sie ist jetzt mit Mitte 70, hat sie begonnen, eine Ausbildung für Therapie, Hypnotherapie und so weiter. Also viele Ausbildungen zum Thema Coaching in Therapie hat sie gemacht und hat sich mit 73 selbstständig gemacht und arbeitet jetzt in der Krise. Und sie sagt, das ist meine nächste Karriere. Weißt du, in Österreich oder in Deutschland, also, da bist du jetzt brav in der Pension mit über 70, ja. Und sie sagt, nein, das ist jetzt ihre nächste Karriere. Und das ist auf der einen Seite, finde ich, etwas wirklich Tolles, dieser amerikanische Spirit. Du machst dir deine Jobs, du nimmst sie dann an und wenn es den Job nicht gibt, den du unbedingt machen möchtest, dann kreierst du ihn dir selber, so in etwa. Ja? Also das habe ich als sehr, sehr, sehr gut empfunden. Jetzt 3 Wochen in dieser Krise, wo ich andauernd täglich höre von diesen großen Marketers, man muss jetzt sich selbstständig machen, seine Liste, also die Newsletterliste bilden, man muss das, also es gibt ja andauernd jetzt Kurse, die auf den Markt gehaut werden und immer wird suggeriert, hey, du bist jetzt zu Hause, du hast jetzt mehr Zeit, was natürlich vollkommener Schwachsinn ist. Ja. Ja. Also jede Mutter, jeder Vater, der jetzt zu Hause sitzt, mit 1, 2, 3, wie vielen Kindern auch immer, und zu Hause aus arbeitet und die Kinder unterrichten. Wir haben ja viel weniger Zeit. Also meine Zeit ist geschrumpft bis zum, ja. You know, also das stimmt ja alles nicht, aber es wird so suggeriert, hey, du bist jetzt zu Hause, du hast nichts anderes zu tun. Du musst jetzt das neue Super-Business lancieren oder den nächsten New York Times Bestseller schreiben. Und das ist jetzt nach 3 Wochen zuerst gedacht, hey, das ist super, der American Spirit. Und jetzt denke ich mal, das ist ja vollkommener Schwachsinn. Und da sind wir ja ganz, wir zwei einer Meinung. Da geht es jetzt nur darum, dass ich noch mehr busy, busy, busy bin. Dass ich noch mehr, ich sollte viel besser sein, ich sollte das machen, ich sollte das machen. Und gestern war ich mit meinem Kind im Wald spazieren und denke mir, das kann doch nicht sein. Das ist genau das Falsche, was wir jetzt machen. sich mal in Ruhe mit dem auseinanderzusetzen. Wir haben es eh vorhin kurz gesagt, wie geht's mir, was ist los, wie kann ich mein Zentrum finden, wie kann ich, ich meine, ich kann jetzt im Wald spazieren gehen und drüber nachdenken, welche E-Mail-Sequence ich jetzt schreiben sollte und alles, oder ich kann mit meinem Kind im Wald sein und sagen, okay, das ist eigentlich sehr schön, dass ich diese Zeit mit ihm jetzt habe.
Mhm. Ja? Oder wie geht's mir, ne?
Wie, genau, wie geht's mir, wie kann ich, also ich glaube, es ist viel wichtiger, anstatt weiter dieses du, 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 du die ganze Zeit, ja, sich immer wirklich zu trauen, okay, how am I, be, und ich glaube, Kitty, das ist so wichtig, wie die, sich die Frage zu stellen, diese Vision zu kreieren, und das finde ich so schön, ich glaube, das sind wirklich viele Frauen gefragt, dass wir das tun, in Community, so wie wir zwei drüber reden, ja. Was für eine Vision können wir andenken und in weiterer Folge dann, wenn die Situation hoffentlich bald mal wieder einfacher wird, dann auch kreieren, wie soll die Welt danach ausschauen? Mhm. Diese Verbindung zu den anderen Menschen, was für eine Welt wollen wir danach kreieren? Und ich glaube, da sind die Stimmen von uns Frauen ganz besonders gefragt.
Mhm. Das ist ganz was Schönes und Wichtiges.
Ja, dass viel mehr Frauen in eine Leadership-Position treten sollen, dürfen, müssen, ja, damit wir eine Veränderung in der Welt erschaffen, die wir ohne die Stimmen und die weibliche Weisheit, die ist gefragt. Mhm. Und wie können wir in Sisterhood, ja, wir Frauen zusammenkommen, um hier eine Welt zu gebären, und das Birthing, das ist das, was wir tun. Es muss ja nicht unbedingt ein Kind sein, das wir auf die Welt bringen, sondern in diesem Fall unsere Welt neu kreieren. Das mag jetzt im Familienverbund sein, das mag in der Gesellschaft sein oder auch größer. Ja? Aber die Weisheit der Frauen, das ist jetzt wirklich, wirklich gefragt.
Eine kurze Unterbrechung an dieser Stelle, denn wenn dich das Thema Familie und Berufung interessiert, also wie kriege ich Familie und Beruf zusammen, um glücklich, selbstbestimmt und erfolgreich zu leben, dann möchte ich dir Katharinas Ausbildungsprogramm The Process ans Herz legen. Sie hat das Ganze weiterentwickelt und jetzt 2020, also in diesem Jahr, The Process Masterclass rausgebracht. Ab 1.5. diesen Jahres geht's los. Das Ganze geht ein halbes Jahr, also wirklich intensiv, ganz individuell. Und wir haben noch 3 Plätze frei. Wenn dich das Thema also interessiert, wie du deine Ängste loswerden kannst, Blockaden auflösen kannst oder auch Geschäftsmodelle entwickelst, eine eigene Marke aufbauen kannst und so weiter und so fort. Also viele Dinge, schaut es euch gerne an. Link in den Shownotes, dann sicher dir einen dieser 3 freien Plätze mit deiner Bewerbung, die du über die Website uns schicken kannst. So, und jetzt geht's weiter hier mit der aktuellen Podcast-Folge.
Das ist ganz, ganz wunderbar, die Aspekte, die du gerade angesprochen hast. Einerseits dieses wieder die Zeit auch nutzen, um einfach mal eine Pause zu machen und das auch lernen auszuhalten, diese Stille, diese Ruhe, weil die einfach auch die Gelegenheit bietet, herauszufinden, wer bin ich, was brauche ich, was will ich, und das auch mal wirklich aushalten zu können. Dass man jetzt nicht unfassbar viele Ablenkungen hat, die kann man sich natürlich immer wieder selbst schaffen, selbst in der größten Rückzugsmöglichkeit des Jahrhunderts, sagen wir es mal so. Aber die nutzen halt auch viele jetzt aus, um ihr Business voranzutreiben und um den Menschen wieder diese alte Denke zu implementieren von weiter, und wenn du höher, schneller, weiter bist, dann ist alles besiegbar. Und vielleicht geht es um ein bisschen Demut auch und wieder einen Schritt zurück und zu sagen, aha, selbst der noch so unfassbar sich vorstellende Mensch von ich bin so weit entwickelt, bekommt auch nochmal einen Dämpfer. Und den darf ich mir jetzt auch einfach mal anschauen. Ja? Also das mich hinsetzen und einfach mal schauen, wie geht es mir. Ich meine, Isaac Newton hat 1662, glaube ich, gab es ja auch aufgrund der Pest, ist er ins Exil gegangen, 2 Jahre lang sogar, und hat diese Stille genutzt. Und in dieser Stille, in der er sich wahrscheinlich nicht gedacht hat, höher, schneller, weiter, sondern einfach mal die Stille auch wahrgenommen hat, hat er dann ganz tolle Theorien entwickelt. Und das ist ja auch das mütterliche Prinzip, das du jetzt gerade angesprochen hast. Kommen wir gerade so auch als Mama, war ich von 5 Kindern, in der Schwangerschaft geht es einfach auch um Rückzug, es geht um die Stille, es geht um das Werden und Entstehen lassen, es geht um ganz viel Achtsamkeit, es geht auch um den Zeitpunkt der Geburt, wo man einfach oft sagt, um Gottes Willen, das tut jetzt gerade so weh, ich würde am liebsten aufhören, aber es geht halt nicht. Ja, also du, wie du auch vorher schon gesagt hast, da muss man eben einfach durch, ja. Und dann entsteht auch etwas, wo wir sagen, das hat sich jetzt gelohnt, dieser Rückzug, dieses Innehalten, diese Stille. Das ist die Kehrseite der Medaille, ja. Also auf der einen Seite haben wir, wie eingangs besprochen, diese Realität auch der Horrorszenarien und auf der anderen Seite haben wir aber auch die Möglichkeit, und wieder einander näher zu rücken. Und ich habe heute Morgen einen Artikel geschrieben, wo ich tatsächlich auch eine Parallele zur Mutterschaft gezogen habe, die ja aus meiner Sicht immer sehr wenig Anklang gefunden hat und auch weniger Empathie. Und habe gesagt, der ganzen Welt geht es jetzt auch oft ähnlich wie einer Mama, die sich vom Leben abschotte oder einfach auf vieles auch verzichten muss, die nicht weiß, wie geht es weiter. Über 250.000 Frauen sterben weltweit an Müttersterblichkeitsrate, ist nach wie vor extrem hoch. Also auch diese Konfrontation mit Leben und Tod, mit etwas Wunderbarem, das entsteht, das geboren wird, aber gleichzeitig auch immer diese Angst, na, wie geht's weiter, was passiert? Und auch die wirtschaftlichen Einbußen natürlich. Also darüber nachzudenken, kann man auch nur, wenn man sich einfach einmal den Mut hat und zurückzieht. Jetzt hast du auch angesprochen, es gibt natürlich nach wie vor Menschen, die sagen, und das ist auch sehr, sehr wichtig, ich gebe meine Talente her, ich zeige meine Talente, ich nutze meine Talente, Ressourcen, Potenziale, um für andere da zu sein. Das hat ja eine ganz andere Haltung. Ich glaube, dass jetzt Menschen, denen es wirtschaftlich gut geht und die mental auch in sich in der Mitte sind, auch aufgerufen sind, für andere da zu sein und dieses Leadership, von dem du auch gesprochen hast, auch wirklich einzusetzen und zu sagen, hey, ich kann jetzt gerade Leuchtturm sein, ich kann jetzt gerade Fels in der Brandung sein, weil ich muss gerade nicht mein Unternehmen retten, sondern ich hab, warum auch immer, gerade bin ich in der Situation, wo ich wirklich da sein kann. Wie setzen das jetzt gerade die Amerikaner um? Du hast es schon angesprochen, steigt alle auf online um, war, glaube ich, ein so ein Credo, das hier ja auch gerade im Umlauf ist. Natürlich jeder, der ein analoges Business hat, beißt sich jetzt in den Hintern, dass auf den digitalen Zug nicht schon früher aufgesprungen ist. Aber es ist natürlich nicht über Nacht möglich. Wir beide wissen das. Wir sind da schon über ein Jahrzehnt im digitalen Geschäft und wissen ganz genau, das wächst nicht über Nacht. Wie stehen jetzt die Amerikaner dazu in der Branche?
Ja, mein Gott, also die Großen, die schon sehr viel Geld verdient haben mit ihren diversen Businesses, sind halt Coaching-Businesses, Training-Businesses. Das sind Businesses, die helfen anderen Leuten, sich online zu etablieren. Da ist überall dieselbe Message. Now is the time you need to do it. Now is the time to... It's never gonna be so important to take a leadership position. Yeah? Because everybody is home. Everybody's looking at social media. Everybody's looking for guidance and for leadership. Mm-hmm. Stimmt ja auch. Ja? Aber es ist einfach zu viel. Es ist zu viel. Also die gehen alle in diese Linie. Um natürlich aber auch selber ihr Business, ich meine, das ist ja auch richtig so. Also ich finde es jetzt zum Beispiel nicht richtig, jetzt alles umsonst herzugeben.
Ja, lass uns über das noch sprechen, das ist ein wichtiger Punkt.
Ja, alles umsonst herzugeben, also hat man ja dafür gearbeitet, ja. Etwas nur gratis herzugeben, hat dann auch nicht dieselbe Wertigkeit. Und das hast du in unserem Vorgespräch schon erwähnt. Und es hilft jetzt auch, ich meine, man macht sich das eigene Business kaputt. Und das ist ja auch nicht richtig. Nur jetzt, ich meine, einen Preis ein bisschen runterzusetzen, ist eine Sache. Oder viel besser, man hat ein Paket und gibt mehr Wert. Legt noch was dazu drauf, ja, anstatt da jetzt zu sagen, okay, jetzt ist alles gebe ich jetzt umsonst. Ich meine, das mache ich jetzt auch nicht. Das ist hier mein Training, meine Zeit, meine Qualität. Die schleudere ich jetzt auch nicht auf den Markt. Und das ist auch, finde ich, vollkommen okay. Ich meine, wenn wir nicht verdienen, können unsere Familien nicht leben, können das Team meiner Virtual Assistant in den Philippines nicht, nee, ich meine, das ist, wir bringen ja auch den Wert zu anderen Familien, die leben können, weil unser Business funktioniert und wir sie heuern können. Ne? Also man hat ja auch eine Verantwortung gegenüber den eigenen Leuten, die für uns arbeiten.
Ja, du hast da jetzt ein wichtiges Thema angesprochen, weil wir eben im Vorgespräch auch schon anskizziert haben, dass viele jetzt dazu tendieren, aus einer Panik heraus zu sagen, jetzt bekommst du die Ausbildung im Wert von normal 5.000 Euro, 10.000 Euro kostenfrei. Aber man macht sich dadurch natürlich den Markt kaputt, den eigenen. Es wird da eine Online-Blase entstehen. Das kann man schon auf zwei Händen abzählen, wie das ausgehen wird. Und das ist natürlich weniger sinnvoll. Sinnvoller würde ich es finden, die Menschen in ihrer Situation, in der sie sich gerade befinden, zu befähigen. Und es ist eben nicht jedem möglich, über Nacht ein Online-Business aufzubauen, von dem ich jetzt die Miete zahlen kann. Ein Tipp, den ich gerne immer gebe, sage, wenn man jetzt sich nebenbei was aufbauen will, dann frage ich jemanden, der schon lange im Business ist und sage, du, kann ich deine Produkte gegen ein bisschen Provision an andere verkaufen? Oder kann ich der Reporter sein, der Trader, ja? Der Wissenstrader werden oder kann ich der Reporter werden und einen Kongress ins Leben rufen mit wirklich qualitativ hochwertigen Sprechern auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Da kann man sich abheben noch von der Masse. Aber jetzt zu sagen, ihr müsst jetzt alle auf den digitalen Zug aufspringen, nicht jeder ist Unternehmer, nicht jeder ist dazu gemacht, digital zu arbeiten. Und da verliert man natürlich auch den Fokus auf die Menschen, die sagen, du, ich will das, ich bin das eigentlich gar nicht. Ja? Und jetzt bin ich in einem Zugzwang drinnen und könnte mir bitte irgendwer aber helfen, dass ich mit dem, was ich gut kann und was ich wirklich gut mache, in der Zeitqualität, in der wir uns gerade befinden, bestmöglichst durch diese Krise hindurchgehen kann. Das ist ja auch ein Ansatz, der vielen Menschen helfen könnte.
Und du meinst es jetzt beruflich oder mehr privat, dass man ihnen hilft mit mentaler Stärke und so?
Ich meine, das jetzt im Moment habe ich es tatsächlich beruflich gemeint, ja. Weil was willst du jetzt aus einem Tischler einen Online-Marketer machen, ja? Dann würde ich ja den Menschen eher als Coach jetzt unterstützen, dabei zu sagen, okay, wie kannst du mit dem, was du wirklich kannst, jetzt durch diese Krise gehen, was kreative Überlegungen
haben. Ja, okay, ja. Mhm. Ja,
weil ich glaube, die Gefahr ist einfach immer, wenn jetzt so ein Zug vorbeifährt, der kann auch ganz schön mal übervoll werden und dann sind auch oft Passagiere drauf, die sagen, oh mein Gott, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Eigentlich wollte ich gar nicht verreisen, weißt du?
Natürlich, ja.
Mhm. Und dann fühlt man sich so in diesem Druck und in so einem engen Korsett. Also auch da wieder die Zeit nutzen, einen Schritt zurückgehen und zu sagen, will ich das wirklich? Ja, brauche ich das? Tut mir das gut? Und vielleicht gibt es auch andere Wege, um einfach jetzt aus dem was rausgehen zu können.
Ja. Du, ich finde, das ist ganz super, was du da sagst, weil es geht jetzt nicht darum, die Fragestellung sollte wirklich sein, wo sind meine beruflichen Stärken und nicht, in welchem Job habe ich diese bisher gemacht und da weiterzugehen, sondern sich wirklich zu fragen, okay, this is not about, it's about what can I do, but not necessarily how I have done it through all the decades.
Ja.
Sondern wirklich, wofür stehe ich, was bin ich, was sind meine Skills, was heißt denn Skills auf Deutsch? Also das, was ich tun kann, meine Ausbildung, aber jetzt nicht so festzuhalten an dem, wie ich es bisher umgesetzt habe.
Ja, oder wie viele meinen es jetzt, ab jetzt muss jeder digitalisieren. Ja? Also da, natürlich ist das der digitale Zug ein ganz wichtiger, aber ich glaube auch, der handwerkliche Beruf wird Gott sei Dank niemals aussterben und wird auch mit der Krise, nach der Krise immer seine Berechtigung haben. Und auch da kommen wir wieder zum Eingangspunkt. Es ist wichtig zu schauen, was braucht der einzelne Mensch in seiner Situation jetzt gerade. und was führt ihn dahin, zurückschauen zu können auf die Krise und sagen zu können, das hat mich ganz schön erwischt, aber wir haben es irgendwie, wir haben es geschafft. Ja? Also wir sind da durch, wir konnten durchgehen. Jetzt schaue ich gerade auf die Uhr, Bettina, du musst jetzt gleich in dein Coaching für die Pflegekinder.
Ja, für die Pflegekinder, ja. Das ist, darf ich noch bitte etwas sagen? Pass auf. Ich finde es eben so, so wichtig, dass wir eine Stimme haben und weißt du, wir lernen auch, wenn du sagst, diese Menschen zu helfen, wo sie jetzt sind. Ich glaube, und das war ja auch mein Summit, It's Never Too Late. Ich habe ja dann Frauen gefragt, die sich schon verändert haben in der Vergangenheit. Ja? Mhm. Okay, was ist passiert? Wie bist du vorgegangen? Das sind alle diese Examples, von denen wir lernen können. Ja? Also von Männern und Frauen, die diese durch seine Veränderung schon durchgegangen sind, so wie wir sie jetzt haben. Und du weißt, ich möchte also einen Podcast daraus machen und in dieser Gedankenwelt weiterbleiben, diese wunderbaren Beispiele zu haben. Deshalb würde ich gerne, wenn es für dich okay ist, fragen, wer von unseren Leuten hier, die uns zuhören in die Audience, hat so eine Geschichte, ja, die anderen jetzt helfen könnten. Und ja. Ich würde so wahnsinnig gerne sagen, bitte kommt zu mir, schreibt's mir, ja, und dann kann ich euch eure Stimme anderen auch zeigen, hören lassen in dem Podcast, das ich machen möchte. Und geht's zu bettinagordon.com, Bettina mit Doppel-T, Gordon, bettinagordon.com, dann / wie heißt denn der / ja, willkommen. Und da würde ich wahnsinnig gern von euch hören, was für Geschichten ihr habt und dann präsentieren für anderen, damit wir von diesen Geschichten lernen können.
Großartig. Vielen, vielen Dank, weil genau darum geht es. Am Wissen anderer partizipieren, das auch teilen, damit wir miteinander gestärkt irgendwie da jetzt durchkommen. Ja?
Ganz genau, ganz genau. Und wir haben diese Plattform, deshalb bin ich dir so dankbar, dass ich heute bei dir sein darf, ja. Wir haben diese Plattform, wo diese Stimmen gehört werden können von anderen, die genau diese Inspiration und diesen Gedankengang und so weiter, für die das super, super hilfreich ist. Und es ist nicht dieses Cookie Cutter. Okay, this is how you build a business. It's the Internet Marketing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, you know? Das ist nicht mehr, das ist altes Business, das haben wir
das
nicht mehr.
Das ist alte Denke, genau, weil es jetzt um Menschen geht. Und genau. Das wirklich zu kapieren, da ist jetzt natürlich die beste Zeit dafür.
Genau, genau.
Also bitte nicht jetzt, wann dann?
Ja, genau. Bettina, genau. It's never too late. Und jetzt wann dann? BettinaGordon/willkommen. So machen wir das.
Perfekt. Vielen, vielen lieben Dank. Ich bitte erzähl uns dann auch unbedingt, welchem Pflegekind du da jetzt durch die Zeit helfen konntest. Und dann wünsche ich dir viel Gesundheit, bleib gesund, mach weiter so und vielen Dank, dass wir uns heute treffen konnten. Und alle, die Fragen haben, wie gesagt, wir verlinken auch noch Bettinas Webseite drunter und stellt gerne eure Fragen und Bettina wird alles beantworten. Super.
Ganz genau.
Danke dir.
Ich danke dir, danke für die Tschüss. Liebe, Bussi, ciao.